Freund, Gott ruft nach Haus. Schieb die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr. Lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur. Der Countdown läuft, Gott ruft nach Haus. Schieb die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr. Lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur. Du sagst zu mir, ich brauch im Leben keinen Gott. Mein Verstand und meine Kräfte reichen aus. Doch du irrst, wenn man bedenkt, was du hast, ist nicht von dir. Denn das alles hat dir Gott ja erst geschenkt. Der Countdown läuft, Gott ruft nach Haus. Schieb die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr. Lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur. Du sagst zu mir, ich habe im Leben noch viel vor. Wenn ich älter bin, nehme ich mehr Zeit für Gott. Doch du irrst, wenn man bedenkt, dass schon morgen Schluss sein kann. Denn die Zeit, die hat dir Gott ja erst geschenkt. Der Countdown läuft, Gott ruft nach Haus. Schieb die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr. Lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur. Du sagst zu mir, ich komm im Leben gut zurecht. Und ich allein bin meines Glückes Schmied. Doch du irrst, wenn man bedenkt, dass nicht alles machbar ist. Denn das Glück, das hat dir Gott ja erst geschenkt. Der Countdown läuft, Gott ruft nach Haus. Schieb die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr. Lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur. Der Countdown läuft, Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr. Lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur.
Liebe Freunde, ich habe gemerkt, dass die Menschen sehr viel mit den Bäumen zu tun haben. Ich denke jetzt an diese richtigen gesunden Bäume. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen, wenn du mit dem Auto oder mit dem Motorrad unterwegs warst und bist da an so einem Feld vorbeigefahren, nehmen wir mal an Frühlingszeit, saftig grünes Gras und in der Mitte des Feldes ein einzelner Baum, so richtig gesund, straff, stramm. Habe ich mir immer vorgestellt, wenn ich sowas gesehen habe, haben früher die Ritter sicherlich ihre Ritterrüstung abgelegt und haben sich erst mal ausgeruht und ausgedampft. Und die Bauern, wenn sie von der Arbeit müde waren, haben sie erst mal ihre Butterstullen rausgeholt und haben da erst mal gefrühstückt. Ich habe jedenfalls gemerkt, dass wir Menschen sehr viel mit den Bäumen gemeinsam haben und umgekehrt die Bäume mit uns Menschen. Und davon das nächste Lied.
Bäume sind die grüne Lunge, atmen für uns Gifte ein, die uns sonst zerstören würden. Sie erhalten uns das Leben, das möchte ich von den Bäumen lernen. Schlechtes zu verändern, Lebensspende sein. Lebensspende sein. das möchte ich von den Bäumen lernen. Schlechtes zu verändern, Lebensspende sein, Lebensspende sein. Bäume stehen auf der Erde, finden durch die Wurzeln Halt, können sich im Winde wiegen und die Stürme überstehen. Das möchte ich von den Bäumen lernen. Einen Standpunkt haben, ohne starr zu sein. Ohne starr zu sein. Das möchte ich von den Bäumen lernen. Einen Standpunkt haben, ohne starr zu sein, ohne starr zu sein. Treibe nach dem Winter, wenn die warme Zeit beginnt. Ihre Knospen wecken Hoffnung, dass wir neu das Wachsen sehen. Das möchte ich von den Bäumen lernen, Kälte auszuhalten bis zum Neubeginn. Bis zum Neubeginn. Das möchte ich von den Bäumen lernen, Kälte auszuhalten. Bis zum Neubeginn. Bis zum Neubeginn.
Liebe Freunde, ein junger Mann, der geht mit seiner Verlobten spazieren. Es ist solches Wetter wie heute, es hat geregnet. Und er sagt zu seiner Verlobten: Vorsicht, Liebste, eine Pfütze. Und er hebt sie darüber weg, damit sie sich ihre neuen Salamanderstiefelchen nicht schmutzig macht. 3 Jahre nach der Hochzeit, bei der gleichen Situation, da sagt er bloß noch: Pass auf, eine Pfütze. 13 Jahre nach der Hochzeit sagt er: Hast du keine Augen in Köppe? Und 30 Jahre nach der Hochzeit, da sagt er nicht, das war schon klar, dass du dein Nein latschen müsstest. So ist das oft mit der Liebe von uns Menschen. Dass die im Lauf der Zeit immer weniger wird. Sie nützt sich ab. Mit Gottes Liebe ist das nicht so. Die nützt sich nicht ab. Die wird nicht weniger. Die ist unveränderlich. Die ist ewig. Und die ist grundlos. Wenn ein Junge zu einem Mädchen sagt: Du, ich liebe dich. Da antwortet ja das Mädchen nun nicht mit so einem komischen Ton und auch nicht mit der Frage, warum. Denn es gibt für das Wunder der Liebe keine Erklärung. Auch nicht für das Wunder der Liebe Gottes. Aus allen Völkern der Welt hat Gott sich ein einziges Volk auserwählt, das war ausgerechnet das Allerkleinste, und hat gesagt: Dieses Volk, das liebe ich. Das war das Volk Israel. Und er hat dieses Volk aus der ägyptischen Sklaverei rausgeführt. Er hat das Volk durch die Wüste geführt, er hat es nach Kanaan gebracht. Er hat das Volk dort im Lande sesshaft gemacht, er hat es gesegnet, er ließ es im Wohlstand leben. Und alles, was Gott von ihnen forderte, war, sie sollten ihn als den alleinigen Gott anerkennen. Und allein seine Gebote halten. Aber davon wollten die von Anfang an nichts wissen. Die wussten immer alles besser. Die haben ständig Gott verlassen. Die haben sich immer wieder mit anderen Göttern eingelassen. Israel, die große erste Liebe Gottes, ist immer wieder fremdgegangen. Und Gott hat auf diese Untreue mit einer unendlichen Gelassenheit und Liebe reagiert. Und wie groß diese Liebe ist, das ist mir erst mal richtig klar geworden, als ich mal im Krankenhaus gelegen habe. Da hatte ich ja viel Zeit und da habe ich mal hintereinander weg die ganze Bibel gelesen. Und dabei ist mir was aufgefallen, was einem sonst, wenn man bloß so einzelne Abschnitte in der Bibel liest, gar nicht so richtig auffällt. Ich habe nämlich mitgekriegt, die Bibel ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine einzigartige Geschichte von der Liebe Gottes zu den Menschen. Die Menschen beachten Gott nicht, aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen gehorchen Gott nicht, Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen lieben Gott nicht, Gott bleibt seiner Liebe treu. Und was auch passiert und wie sehr die Menschen Gott auch immer wieder enttäuschen und wie oft sie ihm untreu werden, Gott bleibt seiner Liebe treu. Und weil die Liebe erfinderisch macht, da erfindet er immer was Neues, um seinem Volk seine Liebe mitzuteilen, seine Liebe zu beweisen. Er findet immer neue Formulierungen. Eine der schönsten Liebeserklärungen Gottes, die steht beim Propheten Jeremia. Dort heißt es, ich habe dich schon immer geliebt. Aber die Menschen stellen sich gegenüber dem Liebeswerben Gottes taub. Und obwohl sie ihm die kalte Schulter zeigen, Gott bleibt seiner Liebe treu. Jahrtausende lang. Jahrtausende lang der gleiche Vorgang. Die Menschen laufen Gott davon und Gott läuft den Menschen hinterher. Laufend schickt er einen Propheten nach dem anderen zu den Menschen, um die Menschen zurückzuholen, zu sich einzuladen. Aber die Menschen bringen die Stimme Gottes zum Schweigen, indem sie einen Propheten nach dem anderen umbringen. Aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Und schließlich hat Gott nur noch einen, den er schicken kann. Seinen eigenen, seinen einzigen Sohn, Jesus. Der ist sein letzter Versuch. Der ist sein letzter Liebesbeweis. Der ist die einzige und die letzte Chance für die Menschheit. Er ist das letzte Wort Gottes an die Menschen. Und auch er wird von den Menschen umgebracht. Ihr wisst es ja, sie haben ihn an einem Kreuz getötet. Das, was ich euch bis jetzt erzählt habe, das hat Jesus selber mal in der Bibel erzählt in Form einer Geschichte, wo er von sich selber redet, im Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Da ist ein Weinbergsbesitzer, der schickt Boten zum Weinberg, aber die Weingärtner bringen diese Boten um. Der Weinbergbesitzer ist Gott, der Weinberg ist die Welt, die Boten sind die Propheten und die Weingärtner, das sind die Menschen. Und nachdem die nun alle Boten umgebracht haben, da fragt sich nun der Besitzer, was soll ich machen? Ich werde meinen einzigen Sohn zum Weinberg schicken. Sie werden es nicht wagen, ihm etwas anzutun. Als die Pächter erkannten, dass der Sohn kam, beratschlagten sie. Das ist der Erbe. Wenn wir den aus dem Weg räumen, gehört der Weinberg uns. Und sie zerrten ihn vor den Weinberg und töteten ihn. Was meint ihr wohl, fragte Jesus nun seine Zuhörer, was der Besitzer des Weinberges mit diesen Pächtern tun wird? Er wird kommen und sie töten und den Weinberg an andere verpachten. Aber sowas gibt's doch gar nicht, meinten kopfschüttelnd die Zuhörer. Für die meisten von euch ist es heute sicherlich nicht das erste Mal, dass Gott euch ruft. X-mal hat er versucht, dich zu erreichen. Aber er hat bei dir noch nichts erreichen können. Du hast ihm noch keine klare Antwort gekommen. Du bist ihm ausgewichen. Du hast Ausreden vorgebracht. Du hast seine Liebeserklärung noch nicht erwidert. Gott möchte, dass du ihn liebst. Aber ich möchte dich mal darauf aufmerksam machen, dass es da nicht um seinen, sondern um deinen Vorteil geht. Also Gott kommt auch ohne dich zurecht. Oder denkst du vielleicht, es nützt Gott irgendwas, wenn irgendein Erdenbürger ihn liebt? Also ob du für oder gegen Gott bist, das ändert ja an der Größe Gottes nichts. Aber dein kleines Leben, das ändert sich entscheidend, wenn du den großen Gott zum Freunde hast. Und deine Rebellion gegen Gott, die geht auf alle Fälle nur nach hinten los. Das schadet nur dir selber. Um deinetwillen sollst du ihn lieben. Damit dein Leben gelingt. Also Gott hat keinen Vorteil von dir, aber den Vorteil hast du. Und wenn ich dich auffordere, Gott zu suchen, dann fordere ich dich auf, deinen eigenen Vorteil zu suchen. Und deshalb bitte ich dich in deinem eigenen Interesse, verwirf Jesus nicht, wenn er dich heute wieder zu Gott einlädt. Jesus fordert dich zu nichts auf, was dir im Leben schaden könnte. Der verlockt dich nicht zum Saufen, bis deine Leber kaputt ist. Und der verführt dich nicht zum Huren, bis deine Ehe kaputt ist. Der verdammt dich nicht zum Heucheln, bis dein Gewissen kaputt ist. Er verlangt von dir Gehorsam und Gehorsam gegen ihn, das ist Glück für dich. Und glücklich werden, das möchtest du doch. Und das möchte er auch von dir. Also tu dich doch mit ihm zusammen. Dann hast du einen starken Verbündeten, um dieses Ziel zu erreichen. Der sicherste Weg, um glücklich zu werden, ist, wenn du Jesus gehorchst. Und der sicherste Weg, unglücklich zu werden, ist, wenn du ihm nicht gehorchst. Also wenn du Jesus ablehnst, da schlägst du dir die einzige Hoffnungstür selber zu. Wenn du sein Opfer ablehnst, wenn du Jesus ablehnst, da erwartet dich nur noch das Gericht. Die Bibel redet in ganz deutlichen Worten an vielen, vielen Stellen davon, dass es ein Gericht gibt, wenn Jesus wiederkommt, wo wir alle vor Gott erscheinen müssen und wo jeder über sein Leben Rechenschaft geben muss. Ich lese euch mal eine so eine Stelle vor, wie die Bibel dieses letzte Gericht beschreibt. Da heißt es in der Offenbarung: Ich sah einen großen, weißen Thron und erkannte den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Alle ohne jede Ausnahme wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Das ist ein Bild aus der Bibel. Ich will es mal mit dem Bild aus unserer Zeit versuchen zu erklären. Jeder von euch ist schon mal in der Kaufhalle gewesen. Wenn du in die Kaufhalle reingehst, kommst du rein an der Tür, nimmst du dein Körbchen und dann marschierst du da durch und gehst durch die Reihen, die Regale, und da bekommst du von allen Seiten Angebote und du nimmst nun das und das und das mit, was dir gefällt. Und egal, wie lange du dich in der Kaufhalle rumtreibst und egal, wie viel du in dein Körbchen einpackst, am Schluss, da steht die Kasse und da wird bezahlt. Und siehst du, so ist das mit unserem Leben auch. Du gehst im Leben los und dann bekommst du von allen Seiten die wunderbarsten Angebote. Und du versuchst natürlich so viel wie möglich mitzunehmen, das, was dir gefällt. Und du packst das ein und langst dahin. Und egal, wie lange du dich auf diesem Planeten rumtreibst und egal, wie viel du im Leben mitnimmst, am Schluss, da steht die Kasse. Das heißt, da stehst du vor Gott. Und da musst du mal auspacken, was in deinem Leben drin gewesen ist. Da fällt der Scheinwerfer von Gottes Licht auf dein ganzes Leben nochmal drauf. Da heißt es: Komm, jetzt guck mal rein, was ist denn im Rucksack drin, was hast du in deinem Körbchen da angebracht? Verstehst du, da wird das alles nochmal ausgepackt, was du vielleicht vergessen hast, was du verdrängt hast, wofür du dich geschämt hast, was ganz unten drin war, was gar nicht in dein Leben reingehört. Mensch, das kommt alles nochmal ans Licht. Ihr denkt vielleicht, ich weiß nicht, warum ihr euch als erstes immer da oben auf diese Plätze setzt, weil ihr da oben schön sicher seid. Es gibt einen Platz, der ist noch sicher, das ist das Grab. Eines Tages sitzt ihr nicht mehr da oben, noch seid ihr 3 Meter unter der Erde. Und selbst aus diesem Platz werdet ihr gelüpft, wenn die Posaune des letzten Gerichtes bläst, werdet ihr aus euren Gräbern gelüpft, wir alle, ob wir an Gott geglaubt haben oder nicht, wir müssen vor ihm erscheinen. Wir haben die Ewigkeit vor uns, wir haben das Gericht vor uns. Wir müssen uns rechtfertigen für das, was wir gemacht haben. Ich möchte, dass du diesen Gedanken heute Abend ganz klar mitkriegst. Und deswegen möchte ich, dass du es nicht nur aus meinem Munde hörst, sondern auch aus dem Munde von Wolfgang und Michael nochmal.
Markt von nebenan, dem Paradies für jeden Mann, da gibt es viel zu sehen. Angebote, Möglichkeiten, heiße Tipps von allen Seiten, da bleibt man staunend stehen. Langt kräftig hin, nimmt vieles mit, doch einmal kommt der letzte Schritt, dann steht man vor der Kasse. Und bis der Mensch wird eingesagt, lebt er so wie im Supermarkt, will möglichst nichts verpassen. Weiche Drogen, freie Liebe, Horoskop und Seitenhiebe, das kann er nicht mehr lassen. Nimmt alles mit, so viel er mag, doch einmal kommt der letzte Tag, dann steht er vor der Kasse. Seinen Qualen. Zerreißt den Schuldschein, nimmt uns mit. Durch Jesus sind wir mit Gott quitt. Wir kommen durch die Kasse. Wir kommen durch die Kasse. Hey, komm mit durch die Kasse. Mit Jesus.
Ich will die vielen Fragen, die wir heutzutage haben, gerade in unserem Land und die jeder in seinem Leben hat, die will ich ja nicht runterspielen. Aber es gibt eine Frage, die bleibt über den Tod hinaus und das ist überhaupt die wichtigste Frage des Lebens, nämlich die Frage, Luther hat es so formuliert, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie komme ich denn durch das Gericht? Wie kriege ich denn das hin, dass ich mit meinem Leben, in dem so vieles falsch gelaufen ist, dass ich mal vor dem heiligen Gott bestehen kann? Wir kommen alle eines Tages mit Schuld vor dem Gericht Gottes an. Wir sind alle so, wie wir sind, zunächst mal, wie wir auf diese Erde kommen, verloren. Und deswegen ist das für uns entscheidend wichtig, dass wir auf unserem Lebensweg Jesus Christus begegnen und ihm unsere Schuld geben, die bei ihm abgeben. Denn einer, der muss für deine Schuld bezahlen. Also entweder bezahlst du für deine Schuld in der Hölle oder Jesus bezahlt für dich am Kreuz. Und die Frage ist, ob du bereit bist, deine Schuld von ihm bezahlen zu lassen. Jesus sagt, wer nicht glaubt, der wird verdammt. Und verdammt sein, das heißt in Ewigkeit von Gott getrennt sein. Du hast ja noch die Ewigkeit vor dir. Also wenn du dein Leben ohne Gott vollbringen willst, dann wird Gott dich auch nicht zwingen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Gott ist fair, der gibt dir nur das, was du willst. Und wenn du in diesem Leben sagst, ich will mit Gott nichts zu tun haben, dann wirst du auch nach deinem Tod nicht an seinem Tisch sitzen müssen. Nach deinem eigenen Willen wird Gott dich richten und sein gerechtes Urteil sprechen. Und ich möchte heute Abend erreichen, dass der Gedanke an das Gericht dich unruhig macht. Und dass der Gedanke an den zukünftigen Zorn Gottes dich aufschreckt aus deinem Leichtsinn. Ich möchte dich erschrecken, ja, das möchte ich. Ich möchte, dass du wenigstens mal anfängst, über das Gericht nachzudenken. Und was du machen willst, wenn du dann alleine vor Gottes Gericht stehst. Heute kann ich dir noch helfen. Dann nicht mehr, dann stehst du alleine, da hilft dir keiner. Weder deine Frau noch dein Pfarrer noch irgendjemand. Dann stehst du ganz allein mit deinem Leben vor dem Herrn des Lebens. Ich wäre ja froh, wenn ich über so ein Thema nicht reden müsste. Aber ich muss darüber reden, denn wenn ihr verloren geht, wird Gott mich doch fragen, hast du denen denn nicht klar gesagt, worum es geht im Leben? Ich muss euch vor der Konsequenz der Sünde warnen. Die schlimmste, die eigentliche Sünde. Das ist der Unglaube, das ist die Behauptung, ich brauche Gott nicht. Mir ist ja egal, ich komme ohne den zurecht. Der ist in meinem Leben überflüssig. Vielleicht kannst du dich noch erinnern an die Zeit, oder sind vielleicht welche von euch gerade in der Zeit drin, als du mal so richtig verknallt gewesen bist. Und wo der andere, in den du verliebt warst, dich überhaupt nicht beachtet hat. Also wenn man das mal erlebt, wie die Liebe verschmäht wird, da denkt man ja, es reißt einem das Herz kaputt. Und siehst du, so ungefähr empfindet Gott, wenn er dich sieht. Wenn du durch das Leben gehst und das Liebesangebot Gottes verschmähst, einfach sagst, mir ist Gott egal, brauche ich nicht. Das ist Sünde. Sünde ist nicht im Kaufhaus mal Appelmausen, ja, ist auch eine Sünde, aber verstehst du? Das sind sozusagen die Folgen einer Einstellung. Und die Einstellung, ich brauche keinen Gott, das ist das, was die Bibel mit Sünde bezeichnet. Und wenn du nichts mit Gott zu tun haben willst, mit Jesus und seinem Kreuz, in seiner Gemeinde und seiner Kirche, da bist du verloren. Auch dann, wenn du dich Christ nennst und an Jesus glaubst, ihn aber nicht an die erste Stelle in deinem Leben setzt. Also entweder hat Jesus in deinem Leben die erste Stelle oder gar keine. Was anderes heißt, die erste Stelle kommt für den Herrn der Welt überhaupt nicht in Frage. Und wenn du ihn von der ersten Stelle in deinem Leben verdrängt hast, da hast du ihn ja überhaupt verworfen. Wie kam denn das eigentlich, dass die Menschen in der Geschichte, die ich vorgelesen habe, den Sohn verworfen haben? Die haben es gewagt, weil sie eine lange Zeit der Straflosigkeit hinter sich hatten. Die haben sich eine Frechheit nach der anderen rausgenommen, ohne dass ihr Herr auf der Stelle sie bestraft hätte. Und dadurch sind die immer frecher geworden. Undankbare Menschen, die missbrauchen die Gnade und Güte Gottes bis zu diesem heutigen Tag. Du sagst vielleicht, ich glaube nicht an Gott. Mir geht es aber gut, ich bin weder krank, noch hat er mich blind gemacht. Ich kann also ruhig so weitermachen, denn Gott ist ja, falls es ihn überhaupt gibt, wie ihr Christen immer sagt, Gott ist ja gnädig. Ja, Gott ist gnädig, bis zu dieser Stunde lebst du von der Gnade Gottes. Und er hat seine Gnade durch die Sendung seines Sohnes bewiesen, indem er den die Strafe tragen lässt, die eigentlich dir gegolten hat. Aber wenn du seinen Sohn verwirfst, dann hör mal auf, mit Gottes Gnade zu rechnen, dann fang mal an, mit dem Gericht Gottes zu rechnen. Uns wird immer vorgeworfen, wenn wir vom Gericht und von der Verdammnis reden, wir würden den Menschen Angst machen. Na was denn sonst? Es ist schrecklich, sagt die Bibel, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Im Gericht für ewig verdammt zu werden, ist das Furchtbarste, was es gibt. Kein menschliches Gehirn kann sich die Schrecken der Hölle und der Verlorenheit ausmalen. Keine menschliche Sprache kann in Worte fassen, was das bedeutet. Hölle. Ich lese mal vor, ein paar Sätze aus der Bibel über dieses Thema. Jesus wird kommen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen wollen und an denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe leiden, das ewige Verderben, fern von dem Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht. Fern sein müssen von dem Angesicht Gottes. Das ist Hölle. Sehen müssen, ich habe mich ein Leben lang getäuscht. Rufen und nicht mehr gehört werden. Als mein Vater noch lebte, da habe ich den oft angerufen. Unser Telefonnetz ist nicht immer so ganz in Ordnung gewesen. Es ist oft passiert, dass ich die Nummer drehe und er meldet sich am anderen Ende, sagt, hallo. Und auf einmal gleich kam, habe ich gesagt, Vater, und ich fange an zu reden, legt er auf. Ich wähle die Nummer wieder. Da höre ich wieder, sagt, hallo, ist da jemand? Ich sage, ja, hier ist Theo aus Karl-Marx-Stadt, hörst du mich? Da höre ich wieder, sagt, scheint keiner dran zu sein, legt er wieder auf. Verstehst du, ich habe die Stimme meines Vaters am anderen Ende gehört, der war da, ich wusste, dass er dort ist, aber ich konnte schreien, wie ich wollte, er hörte mich nicht. Und das auf ewig, das ist Hölle. Sehen müssen, dass es einen Vater gibt, dass du hättest an seinem Tisch sitzen können, dass du hättest erlöst sein können und erkennen müssen, es ist zu spät. Das Verfluchte an der Hölle ist, die hat eine Türe, aber die hat, wo man reinkommt, aber die hat keine Ausgänge. Die hat nur Fenster, wo du rausguckst, wo du sehen musst, was du hättest haben können. Das heißt Hölle. Es wird in der Hölle, wo die Atheisten reinkommen, keine Atheisten geben. Denn die in der Hölle sind, die werden sehen müssen, dass es einen Gott gibt. Und das, was sie jetzt nicht geglaubt haben, die Wahrheit ist. Ja, das ist doch wirklich zum Fürchten. Und davor sollen wir uns doch auch fürchten. Deshalb hat Jesus ausdrücklich gesagt, fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Und es wäre mir lieber, du fängst heute Abend an, dich vor der Verdammnis zu fürchten, als dass du leichtsinnig weitermachst und so tust, als ob es das alles nicht gäbe, weder ein Gericht noch eine Verdammnis. Und den Vorwurf, ich würde die Menschen durch Angstmacherei in den Himmel treiben, also den weise ich als total blöde zurück. Wenn du zum Arzt kommst und der untersucht dich und der sagt zu dir, sie haben eine gefährliche Blinddarmentzündung, sie müssen sofort operiert werden. Und wenn sie nicht sofort operiert werden und das Ding platzt, sind sie in der nächsten Stunde ein toter Mann. Da sagst du doch auch nicht, also, Herr Doktor, kommen Sie mir nicht von der Seite. Hören Sie auf mit Ihren Drohungen. Versuchen Sie jetzt nicht mehr Angst einzujagen. Na klar kriegst du Angst, wenn dir gesagt wird, dass du in Todesgefahr bist. Und wenn du in deinem Kopf nicht total verblödet bist, dann wirst du begreifen, dass der Arzt dich nicht piesacken will, sondern dich retten will. Der will dich doch mit seiner knallharten Diagnose nicht kaputt machen, sondern heilen. Der will dich retten. Und die knallharte Diagnose der Bibel über den Menschen lautet, ohne Jesus verloren. Es ist mir lieber, wenn sich einige von euch ab heute vor dem Gericht fürchten und in die Arme von Jesus flüchten, als dass ihr bloß darüber feigst und am Ende verloren geht. Was heißt hier Angstmacherei? Ich habe eine Angst, ihr könntet verloren gehen. Und ich könnte im Gericht vielleicht von Gott gefragt werden und nicht bestehen, weil ich euch die Wahrheit nicht gesagt habe. Ich wiederhole, es wäre mir angenehmer, über andere Themen reden zu können. Aber ich werde doch im jüngsten Gericht auch von Jesus gefragt über das, was ich hier gepredigt habe. Und er wird zu mir sagen, ich habe dir eine Botschaft gegeben, hast du sie weitergegeben? Ich habe dir einen Befehl gegeben, hast du den ausgeführt? Du solltest in meinem Namen reden, hast du da in Neunkirchen in deinem Namen geredet? Hast du das geredet, was dir in deinem Kopf entsprungen ist, oder hast du meine Worte gesagt? Und ich weiß, dass ich mich vor Jesus rechtfertigen werde, indem ich sage, ich habe in Neunkirchen genau deine eigenen Worte zitiert. Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Und wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht haben, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und nun weiß ich, dass viele von euch sagen, das ist doch intolerant. Ja, sicher. Wenn es um dein Heil geht, ist Jesus absolut intolerant. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Nichts anderes geht und nichts anderes gilt. Und ich fürchte, dass alle die, die aus Toleranz und aus Feigheit dieses Wort unterschlagen und die menschliche Philosophie statt Evangelium predigen, die den Leuten einreden, es gäbe kein Gericht, und die alle Bibelstellen, die davon reden, verschweigen oder verdrehen, ich fürchte, dass die alle einem unbarmherzigen Gericht entgegengehen. Mögen das Professoren, Pastoren oder was weiß ich wer sein. Also ich jedenfalls, ich weigere mich, mich an diesem modernen Betrug zu beteiligen. Und ich bleibe bei den Worten, die Jesus gesagt hat, Markus 16, Vers 16, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Und wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und bei jedem von euch, der mal getauft worden ist, ist dieser Bibelspruch bei der Taufe gesagt worden. Und das bedeutet auch, deine Taufe nützt dir nichts, wenn du nicht glaubst. Denn wenn Jesus wiederkommt, da fragt er nicht nach irgendeinem Taufschein, sondern er fragt danach, hast du nach deiner Taufe gelebt? Bin ich denn dein Herr gewesen? Hast du dein Leben an mir orientiert? Darum wird es gehen. Was wird der Herr mit euch tun, wenn er kommt? Jesus beendet sein Gleichnis von den bösen Weingärtnern mit einem schrecklichen Wort. Aber sowas gibt's doch gar nicht, meinten kopfschüttelnd die Zuhörer. Da sah Jesus sie an und fragte, was bedeutet denn der Satz aus dem Alten Testament, der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden? Und Jesus fügte hinzu, wer auf diesen Stein fällt, wird sich zu Tode stürzen und auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Wenn du Jesus verwirfst, wird sein volles Gewicht und Gericht auf dich fallen. Und ich frage dich, willst du denn das etwa? Wenn Jesus zum Gericht kommt, so sagt die Bibel, da werden Himmel und Erde vor seiner Größe fliehen. Von solcher Größe ist dieser Eckstein. Und auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Das ist ein schrecklicher Gedanke. Und ich wage ihn nur auszusprechen, weil Jesus selber ihn ausgesprochen hat. Also ich von mir, also ich würde mir nicht wagen, in einer Predigt so weit zu gehen. Wenn Jesus nicht selber so weit gegangen wäre. Der ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Jesus hat seine Predigt mit diesem schrecklichen Satz aufgehört. Ich kann damit nicht aufhören. Ich möchte dir noch einmal sagen, was in der Bibel steht und was Gott getan hat, um dich vor dem Gericht zu retten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die sich an den dranhängen, nicht vor die Hunde gehen. Mensch, das ist Gott nicht egal, was aus dir wird. Der hält sich nicht einfach aus deinem Leben raus, der hängt sich rein, der hat sich ans Kreuz gehängt. Deine Schuld trägt er. Es gab die Rockoper, Jesus Christ Superstar. Und der Hauptdarsteller in der deutschen Erstaufführung, das war der Rainer Schöne. Und mit dem habe ich mich mal über diese Rolle unterhalten. Da hat er mir mal erzählt, was das schon rein physisch für eine Anstrengung bedeutet. Da steht er vielleicht 10 Minuten lang mit ausgebreiteten Armen als Jesus auf der Bühne. Und da hat er mir gesagt, wie schwer das alleine schon war, diese Szene zu spielen. Ja, der Rainer Schöne, der hat hinterher die Arme runterklappen können, ist rausgegangen, unter die Dusche, hatte Bier getrunken, war Feierabend. Verstehst du, bei Jesus war das kein Schauspiel, das war keine Show, der hing am Kreuz. Der hat kein Bier gekriegt, dem haben sie Essig gegeben und dann ist er gestorben. Der ging nicht nach Hause, der ging ins Grab. Das war live. Hast du schon mal irgend von einem Menschen gehört? Hast du schon mal einen Menschen kennengelernt, der für dich sein Leben eingesetzt hat? Jesus hat das gemacht. Was kann denn Gott mehr tun? Ich frage dich, was kann Gott noch mehr tun, als dass er seinen Sohn für dich opfert? Welchen Beweis für die Liebe Gottes möchtest du denn noch haben? Worauf wartest du denn noch? Also ich bitte dich, anstelle von Christus, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing, ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Das mag sein, dass ich heute an manchen Stellen etwas hart geredet habe. Aber ich habe aus Liebe geredet und ich möchte, dass ihr mir wenigstens das abnehmt. Ich habe aus Liebe geredet, um euch vor eurem Unglück zu bewahren. Ich möchte euch doch nicht mit dem Gericht drohen. Sondern ich wollte euch vor dem Gericht warnen. Eine Drohung, die kommt meistens aus dem Hass. Aber eine Warnung, die kommt aus der Liebe. Mensch, Gott hat dich lieb. Der will, dass dein Leben gelingt. Und der möchte, dass du am Ende zu den Siegern der Geschichte gehörst und nicht zu den Verlierern. Wollt ihr denn eure Seelen verlieren? Wollt ihr denn so weit gehen, dass ihr ohne Gott lebt und sterbt? Freunde, ich bitte euch. Bedenkt es, überlegt es und schließt euch Jesus an, dem Einzigen, der euch im Gericht retten kann. Ich habe mal gelesen von einem Feldherrn im Altertum, wenn der eine Stadt einnehmen wollte, da hat er eine Fackel in den Fußboden vor die Stadt gerammt und hat er seine Boten in die Stadt geschickt und gesagt, solange die Fackel brennt, da können die Bürger der Stadt rauskommen und denen wird nichts passieren. Wenn die Fackel abgebrannt ist, wird die Stadt erobert und dem Erdboden gleichgemacht. Leute, noch brennt die Fackel. Gott hat das Kreuz von Jesus auf unseren Erdboden eingerammt und hat ihn uns gegeben, als die Möglichkeit, wo wir hinlaufen können, um gerettet zu werden. Noch, Leute, ist Gnadenzeit.
Gott will dich, du bist ihm wichtig, igle dich doch nicht gleich ein. Öffne dich und streck die Waffen, geh auf Gottes Werben ein. Gott will dich, du bist ihm wichtig, igle dich doch nicht gleich ein. Deine Offenheit, dein Hören können erste Schritte sein. Du bist 17, gehst zur Disco, du nimmst alles mit, was kommt. Wirst du auf Gott angesprochen, wehrst du ab und knallst du prompt. Gott will dich, du bist ihm wichtig, igle dich doch nicht gleich ein. Öffne dich und streck die Waffen, geh auf Gottes Werben ein. Gott will dich, du bist ihm wichtig, igle dich doch nicht gleich ein. Deine Offenheit, dein Hören können erste Schritte sein. Du bist 18 und ein Lehrling, die Kollegen mögen dich. Hörst du, dass Gott dich auch lieb hat, findest du das lächerlich? Gott will dich, du bist ihm wichtig, igle dich doch nicht gleich ein. Öffne dich und streck die Waffen, geh auf Gottes Werben ein. Gott will dich, du bist ihm wichtig, igle dich doch nicht gleich ein. Deine Offenheit, dein Hören können erste Schritte sein. Du bist älter, hast Erfahrung und von Gott schon oft gehört. Doch weil sein Wort dich heut neu trifft, reagierst du ganz empört. Gott will dich, du bist ihm wichtig, igle dich doch nicht gleich ein. Öffne dich und streck die Waffen, geh auf Gottes Werben ein. Gott will dich, igle dich doch nicht gleich ein. Deine Offenheit, dein Hören können erste Schritte sein.